Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 12 und ich lese uns die Verse 13 bis 17. Ja? Offenbarung 12, 13 bis 17 und ihr seid herzlich eingeladen mitzulesen in euren Bibeln. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurde der Frau zwei Flügel gegeben des großen Adlers, damit sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt wurde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schoss der Frau aus ihrem Mund Wasser nach, wie einen Strom, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund schoss. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen von ihrer Nachkommenschaft, die Gottesgebote halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Soweit der Text. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, welch ein interessanter Text ist das, den wir gerade gemeinsam gelesen haben. Und auch heute wissen wir es mit Sicherheit, dass wir auf deine Hilfe angewiesen sind und das, was du uns darreichst in deinem Wort, richtig zu interpretieren, richtig verstehen zu können. Und wir beten darum, dass durch den Heiligen Geist du uns diese Dinge öffnest, wir sie verstehen und eben durch dein Wort gesegnet werden, wissend, dass es nicht das Wort des Menschen ist, nein, es ist das Wort aus unserer Heimat und es ist interessant für uns zu wissen, dass du uns diese Dinge in deinem Wort darreichst. Du willst, dass wir sie wissen, du willst, dass wir sie verstehen, du willst, dass wir auch diese Dinge in unserem Gedächtnis, Verständnis behalten, damit wir richtig leben. Und das ist in der Heiligung. Wir preisen dich, ewiger Vater, für deine Gegenwart durch den Heiligen Geist und wir danken dir noch einmal für dein Wort. Amen. Amen. Irgendwas stimmt nicht mit dem... Gell? Irgendwas ist laut genug, ja? Oh, jetzt ist es wieder okay. Da ist irgendein Wackelkontakt, glaube ich. Naja, vielleicht... Perfekt, ja. Ich nehme es auf, deshalb auf der Aufnahme wird man dann hören. Einmal ist es gut zu hören und einmal schlecht, jetzt ist es wieder. Naja, was immer. Wie auch immer, it is what it is, wie man im Englischen sagt. So, wir wollen heute also weitermachen mit der Auslegung des 12. Kapitels der Offenbarung, dass das zeichenhafteste Kapitel der ganzen Heiligen Schrift ist. Und ich persönlich finde es faszinierend über diese Dinge, die uns das 12. Kapitel offenbart, darlegt, nachzudenken. Es ist so, als würde wieder einmal so ein bisschen der Vorhang wird aufgemacht und wir die Fähigkeit haben, die Möglichkeit haben, nun in die Engelwelt hineinzublicken. Und alles, was mit dieser ewigen Realität zusammenhängt, das interessiert mich. Schlussendlich wird das ja unsere Zukunft sein. Und es sollte uns interessieren, was in der Engelwelt tatsächlich passiert. Möglicherweise ist es gut, dass wir nicht zu viel wissen, aber immerhin, und das ist auch die Absicht des Wortes Gottes für uns, und das sehen wir besonders in den Evangelien, wenn Jesus manche Dinge anspricht, dass uns der Vorhang für die Ewigkeit aufgemacht wird und wir hineinschauen dürfen. Wunderbar. Wir sagten, dass wir in diesem Kapitel 12 zwei Strategien des Feindes Gottes entdecken, den Heilsplan Gottes zu vereiteln. Und nachdenkend über diese Strategien des Feindes Gottes entdecken wir die Antwort zu einem der Geheimnisse, Mysterien dieser Weltgeschichte. Es ist das Mysterium des Antisemitismus oder des Judenhasses. Und vielleicht habt ihr euch auch hier und da mal gefragt, na, wie kommt das, dass die Juden so ziemlich in der ganzen Welt verhasst sind? Warum gab es immer wieder in der Geschichte der Menschheit die sogenannten Pogrome, das ist ein russisches Wort, Pogrom, und es meint eigentlich Verwüstung, Krawall, Zerstörung. Und meistens steht dieses Wort in Verbindung mit dem jüdischen Volk, weil niemand in der Geschichte der Menschheit so oft verfolgt wurde wie sie. Wir haben in unserer deutschen Geschichte auch die sogenannte Kristallnacht. Und ich habe mal nachgelesen, wie viele Pogrome es insgesamt gegeben hat, seitdem man angefangen hat, das geschichtlich irgendwie festzuhalten. Und ich habe insgesamt an die 70 gezählt, die aufgeschrieben worden sind. Viele sind ja wahrscheinlich gar nicht aufgeschrieben. Aber das waren die größten wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, die auffallend waren, 70. Und die meisten dieser Hetzjagden wurden an Juden verübt. Ja, andere Minderheiten wurden auch hier und da betroffen, aber die Mehrheit der Pogrome richtete sich gegen die Juden. Und es ist doch erstaunlich eigentlich, dass insbesondere das Volk der Juden immer und immer wieder angegriffen, vertrieben und drangsaliert wurde. Warum? Warum? Und ihr Lieben, selbst der Reformator Martin Luther, der ein gewaltiges Vorbild ist für uns in seinem Einstehen für das Evangelium, hat Dinge über die Juden geschrieben und gesagt, oh boy, da wackeln einem die Ohren, da schlackern einem die Ohren. So, warum werden also die Juden so gehasst in der Welt? Ja? Und selbst in manchen, ich sage manchen, vielen, ja in manchen, sag mal manchen, der christlichen Gemeinden, evangelikalen Gemeinden ist heute eine sehr aktuelle Bewegung, oder diese aktuelle Bewegung hat Fuß gefasst in diesen evangelikalen Gemeinden, wobei es darum geht, die Produkte aus Israel zu boykottieren. Habt ihr davon gehört? Sogenannte BDS Movement oder Bewegung, was für Boycott, Divestment and Sanctions steht. Und diese Bewegung wurde von einem Palästinenser mit dem Namen Omar Barghouti gegründet, der genau das gleiche Alter hat wie ich, interessanterweise. Und wie gesagt, selbst in manchen Baptistengemeinden in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, wie das hier ist, in Kanada und besonders auch in den Mennonitengemeinden, Mennonitenbrüder und auch die kirchlichen Mennoniten machen bei dieser Bewegung mit. In diesen Gemeinden wird alles, was in Israel gemacht wird, Produkte und so weiter, boykottiert und die Gemeinden denken, dass sie etwas Gutes damit tun. Ich würde meinen, dass diese Christen keine Ahnung davon haben, was wirklich in ihrer Bibel steht. Sonst würden sie so etwas nicht mitmachen. So, wenn Gott sagt in Sacharja 2, Vers 12, denn wer euch antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Habt ihr das gehört? Ihr versteht, was gemeint ist? Wenn ich das lese in meiner Bibel, dann muss ich doch wahnsinnig sein. Ja? Muss ich doch wahnsinnig sein mit diesem Antisemitismus oder mit dieser Bewegung BDS mitzumachen. Denken wir, dass das Wort Gottes sich in irgendeiner Weise, die Einstellung Gottes sich in irgendeiner Weise geändert hat? So, warum also dieser Judenhass selbst in den Gemeinden? Und die Antwort haben wir in unserem Text und wir werden gleich diesen Text gemeinsam auslegen. Aber ich möchte uns auf etwas hinweisen. Es ist interessant, dass gerade in der letzten Woche die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Ansprache zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden in Deutschland bemerkt hat, dass der Antisemitismus seit geraumer Zeit, das sind ihre Worte, immer sichtbarer und enthemmter, das ist das Wort, was sie gebraucht hat, es wird immer enthemmter in Deutschland zu sehen. Und nicht nur in Deutschland, wir wissen auch in Frankreich ist es so und in manchen anderen europäischen Ländern auch. Aber es hat mich doch erstaunt, oder eigentlich nicht erstaunt, es ist selbstverständlich, dass die Angela Merkel das anspricht, gerade auch im Zentralrat der Juden. Und interessanterweise, der Grund dazu ist den Worten des Beauftragten für das jüdische Leben in Deutschland, Felix Klein, die Corona-Pandemie. Wundert das euch? Stellt euch das mal vor. Ja? Was gibt es nicht an Plagen und Verbrechen, wofür die Juden nicht verantwortlich gemacht worden sind? Im Mittelalter war es die Pest. Ja, 25 Millionen Menschen wurden dahingerafft. Die Juden wurden dafür verantwortlich gemacht. Heute ist es die Corona-Pandemie. Ist unglaublich. So, wie kommt es, dass die Juden sehr oft für alles Unglück der Menschen verantwortlich gemacht werden? Und der Text vor uns gibt uns die Antwort. Es hat mit der geistlichen Wirklichkeit zu tun und damit, dass der Feind Gottes das, was Gott tut, er will es verzehren, er will es zerstören. Schaut einmal, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, wird uns sofort deutlich, dass es Gottes Absicht ist, die ganze Menschheit durch die Nachkommen Abrahams, durch Isaak, die Juden, zu segnen. Ich lese uns aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, Folgendes. Und hier spricht Gott zu Abraham, der noch Abraham hieß, und er sagt Folgendes: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So, das ist es, was Gott sagt. Und das ist auch die Realität, die Gott aber verzerren will. Und überlegen wir einmal. Wir wissen genau von den Segnungen, die Gott uns durch das Volk der Juden darreicht. Erstens, es ist das Wort Gottes. Ja? Dass Gott durch das Judentum an die Menschen weitergibt. Alle Schriftstellern der Heiligen Schrift, unserer Bibel, außer Lukas, sind Juden gewesen. Ist das ein Segen für die Menschheit, dass Gott sich in seinem Wort schriftlich, in seinem Wort offenbart? Natürlich, natürlich. Was würden wir denn wissen von Gott, hätten wir die Bibel nicht? Was würden wir wissen von Gott, wenn wir die Heilige Schrift nicht hätten? Nicht allzu viel, nur das, was wir vermuten, denken und was vielleicht überliefert worden ist an Aberglauben durch unsere Vorväter. So, das Wort Gottes, die Bibel, ist der erste Segen Gottes, das eben durch die Juden zu uns gekommen ist. Zweitens, segnet Gott die ganze Menschheit durch den Messias Jesus Christus, der in die Welt hineingeboren worden ist. Ja, wo ist er denn geboren? Wir wissen es, Bethlehem, wo liegt Bethlehem? In Judäa, in Israel. Ist das ein Segen Gottes an die Menschheit, dass Gott selbst sich in der Person des Jesus Christus von Nazareth offenbart? Ihr Lieben, es gibt nichts Gewaltigeres. Und wisst ihr, diese ganzen Abbildungen, die ganzen Bilder, die Jesus mit blauen Augen darstellen und der so ein bisschen wie ein Mitteleuropäer aussieht, ich mag sie nicht. Ja? Weil sie falsch sind. Das ist unser Verständnis. Das ist das, was wir uns vorstellen, wie Jesus ausgesehen hat. Jesus war ein jüdischer Mann. Und diese zweite Segnung, diese zwei Segnungen, die Gott der Menschheit gibt, in seinem schriftgewordenen Wort, in seinem fleischgewordenen Wort, Jesus Christus, das versucht Satan natürlich zu sabotieren und zu verdrehen. Und das ist die erste Strategie, die wir gemeinsam schon angesprochen haben, nachdenken darüber, was uns in Offenbarung 12 gesagt wird. Aber wir haben noch die dritte Segnung Gottes nicht angesprochen, durch die Juden, und diese dritte Segnung versucht Satan gerade jetzt zu sabotieren und natürlich auch in der Trübsalzeit, wo er noch das Ganze energetischer tun wird. Die dritte Segnung Gottes durch die Juden ist das versprochene Reich Gottes auf Erden, das messianische Reich. Uns wird ganz klar in der Heiligen Schrift gesagt, dass der Herr Jesus Christus als König der Könige mit einem eisernen Stab seiner Zeit herrschen wird. Von wo aus wird er herrschen? Wir wissen das. Jerusalem. Wo liegt Jerusalem? Es liegt in Israel. Und hören wir einmal, was uns der Prophet Jesaja dazu sagt. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Jesaja 2. Ich lese uns die Verse 2 und 3. Steht hier geschrieben, es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen. Höher denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden. Und werden alle Heiden dazulaufen. Und viele Völker hingehen und sagen, stellt euch mal vor, kommt. Lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakob oder Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln in seinen Steigen, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Und schaut einmal, was der Apostel Paulus uns erklärt in Römer 11, Vers 12. Er schreibt folgendes, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt, er spricht von den Juden, ja, die den Messias nicht anerkannt haben. Er sagt, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, ja, dass die Juden den Messias abgelehnt haben, das ist unser Reichtum als Heiden. Ja, das ist der Segen, den wir heute erleben, dadurch, dass eben wie die Gemeinde des Herrn Jesu Christi, ja, in der ganzen Welt haben. Das ist, wie das Wort Gottes uns erklärt. Ihr Fall wurde der Reichtum der Welt. Aber dann macht der Apostel Paulus weiter. Er weist darauf hin, er sagt, wie viel mehr ihre Fülle. So, er spricht von der Zeit, ja, wenn Israel von Gott angenommen wird, der Überrest von Gott angenommen wird. Und das Interessante ist, hier wird ein Wort gebraucht, ein mathematisches Wort, das heißt eigentlich Vollzahl. Es existiert eine Vollzahl, die am Ende von Gott angenommen wird. Wir können darüber denken, wie wir wollen, das ist, was die Schrift sagt. Und wenn diese Vollzahl erreicht ist, und das tausendjährige Reich anbricht, ihr Lieben, das wird ein gewaltiger Segen sein für die Heiden. Und davon haben wir gerade gelesen in Jesaja. Die werden sagen, lasst uns zusammen hingehen. Lasst uns hören, was Gott uns sagt. Wohin hingehen? Nicht nach Moskau, nach Jerusalem, zum Tempelberg. So, das Reich des Messias ist der dritte Segen Gottes durch die Juden. Und genau das Kommen dieses Reiches des Messias versucht Satan zu sabotieren und davon spricht unser Text zeichenhaft. Ja? So, wir haben die Frau, die als Zeichen für Israel steht und ich denke, ich bin überzeugt, dass hier von dem Überrest Israels die Rede ist oder einem Teil des Überrestes. Ich werde nachher das versuchen zu erklären. Wir haben den Drachen, der versucht, die Frau umzubringen und der Zusammenhang der Heiligen Schrift sagt uns ganz klar, wer der Drache ist. Das ist der Satan selbst. Er hat es nicht geschafft, den Sohn, Jesus Christus, zu beseitigen. Dieser wurde in den Himmel entrückt, Himmelfahrt. Und jetzt in unserem Text versucht der Drache, das Israel Gottes aber doch zu töten. Und wenn wir diese Realität aus der menschlichen Perspektive verstehen wollen, dann müssen wir zu Matthäus 24 gehen, Endzeitrede Jesu, und wir können gerne die Verse 14 bis 22 lesen. Ich werde das jetzt nicht machen, das wird zu lange dauern. Aber schreibt euch das mal auf, Matthäus 24, 14 bis 22. In diesem Text wird uns die menschliche Perspektive dessen gegeben, was wir hier in Offenbarung 12 vorfinden und was uns zeichenhaft erklärt wird. Wir schauen in unseren Text ja, in der Offenbarung. Und wir entdecken, dass uns von zwei Angriffen des Feindes Gottes berichtet wird. Den ersten haben wir in Vers 13 bis 14. Der zweite Angriff ist in Versen 15 bis 16 wiedergegeben. Und der 17. Vers beschreibt wieder einmal diese perverse Einstellung des Feindes Gottes zu dem jüdischen Volk oder dem jüdischen Volk gegenüber. Lasst uns zu dem ersten Angriff des Feindes etwas sagen und der übernatürlichen Bewahrung Israels durch Gott. Der Text versichert uns, ich lese noch einmal Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hat. So, warum verfolgt der Feind Gottes Israel? Nun, hier wird das nicht zu deutlich gesagt, aber wir wissen, dass eben dies mit der Realität zusammenhängt, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist. Und alles, was Gott für sich selbst auswählt und seine besondere Liebe diese Nation dann auch zeigt, das ist ein Ärgernis für den Feind Gottes. Er mag das nicht allzu sehr. Und seinerzeit sprach Jesus auch darüber, wenn er von seinen Nachfolgern gesprochen hat, und er gebraucht das gleiche Wort verfolgen in Matthäus 5, Vers 11. Er sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Dasselbe Wort, Offenbarung 12, verfolgen. Und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. So, warum dürfen jetzt in diesem Fall die Nachfolger Jesu Christi glücklich sein, wenn sie verfolgt werden? Und die Antwort ist diese, weil durch die Verfolgung offenbart wird, dass sie eigentlich auf der richtigen Seite sich befinden, nämlich nicht auf der Seite des Weltsystems, das dem Satan und seinen Dienern gehört, sondern sie gehören Gott. Und Satan hasst alles, was Gott für sich selber beansprucht. Und eine besonders starke Verfolgung der Juden ist also das, was Satan anstiften wird in der Trübsalzeit. Und davon ist hier die Rede, zeichenhaft. Etwas mehr über diese Verfolgung wird auch im Alten Testament erklärt. Ich lese uns, und ihr könnt gerne aufschlagen, Zacharia 13, 8 bis 9. Zacharia 13, 8 bis 9. Hören wir auf das Wort Gottes. Es wird gesagt, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel soll darin übrig bleiben. Und dann sagt Gott selbst, aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Überrest wird sagen, der Herr ist mein Gott. Aber stellt euch mal vor, was uns hier gesagt wird, gezeigt wird, zwei Drittel aller lebenden Juden, werden in der Trübsalzeit ausgerottet. Das ist eine schwere Verfolgung, die uns hier in Offenbarung 12 zeichenhaft erklärt wird. Und schauen wir aber weiter in Vers 14. Es wird Folgendes gesagt. Und es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihrem Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Das ist es, wie Gott einen Drittel aus Israel übernatürlich bewahren wird. Und zum zweiten Mal ist in unserem Text die Rede von der Wüste. Wir sagten, dass hier von Jordanien die Rede ist. allgemein von Jordanien die Rede ist, möglicherweise speziell von manchen Orten, weil wir in der Heiligen Schrift im Alten Testament einen Hinweis dazu haben, aber so weit will ich mich nicht voranwagen. Und manche Bibelausleger lesen diese Stelle hier in Offenbarung 12 in den großen Adlerflügeln und sie denken, dass Amerika gemeint ist. Ja, sie denken, dass Amerika in der Rettung Israels in der Trübsalzeit beteiligt sein wird. Und sie meinen es deshalb, weil der Adler das nationale Symbol Amerikas ist. Wir brauchen in dieser Weise gar nicht spekulieren. Interessanterweise habe ich letzte Woche eine Nachricht gelesen von einem jüdischen Mann aus New York, der eine Fluglinie gekauft hat. Und er nennt diese Fluglinie Adlerflügel. Adlerflügel. Man könnte wieder spekulieren, hier haben wir eine Erfüllung. Glaube ich nicht. Wir brauchen nur in die Heilige Schrift zu gehen, um zu sehen, was eigentlich gemeint ist, weil das Bild des Adlers oder der Adlerflügel dort gebraucht wird. Und dann können wir zurückgehen zu unserem Text und sagen, aha, das ist also gemeint. Erstens soll uns bewusst sein, ist Gott auf die Vereinigten Staaten angewiesen, um sein Volk zu retten? Nein, natürlich nicht. Er kann es ganz gut alleine machen. Und zweitens will ich uns darauf hinweisen, was in 5. Mose 19, Vers 4 steht. So, ihr könnt es gern aufschlagen oder aufschreiben und dann heute Nachmittag aufschlagen und lesen. Es wird gesagt, ihr habt gesehen, spricht Gott, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlers Flügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. So, wir sehen, Gott gebraucht eben diese Illustration mit den Adlerflügeln selbst, um auf die wunderbare Herausführung und Versorgung des Volkes Israel hinzuweisen. So, sind sie geflogen auf irgendeinem fliegenden Teppich? Natürlich nicht. So, der Hinweis ist der. Sie mussten schon selbst laufen, sie mussten schon selbst gehen, aber ihre Flucht wurde übernatürlich von Gott selbst auf Schritt und Tritt bewahrt. Und das meint biblisch, auf Adlers Flügel getragen zu werden. Wir gehen voran als Christen. Und wir erleben es immer und immer wieder als Kinder Gottes, wie Gott uns übernatürlich bewahrt und erhält. Manche von euch haben das wortwörtlich erlebt, ja, gerade auch in der Zeit der Vertreibung. Und genau in dieser Weise, ja, dürfen wir das interpretieren, was wir hier in Offenbarung 12 lesen. Die stark verfolgten Juden werden sich aufmachen, den Worten des Herrn Jesu nach, um nach Jordan zu fliehen in der Trübsalzeit, und auf ihrer Flucht dorthin werden sie übernatürlich bewahrt und ernährt von Gott selbst. Ich habe euch diese Geschichte schon einmal erzählt, dass seinerzeit meine Oma erzählt hat. Es war der erste Winter in der Verbannung in Sibirien 1940 und sie hatten nichts zum Essen gehabt. Sie hatten keine Zeit gehabt, irgendwas zu pflanzen. Ja, und sie kamen dahin und es war Winter. Meine Oma mit ihren zwei Kindern, meinem Onkel, meiner Mutter. Und sie wusste nicht, wie sie von Tag zu Tag überleben soll. Und an einem Abend war es besonders schlimm. Sie haben schon gehungert, lange gehungert und jetzt, die Not war groß, sie wusste nicht, wenn am nächsten Tag nicht etwas außerordentlich passiert, werden sie verhungern. Meine Oma hat gebetet. Sie betete an diesem Abend und sie ging hungrig ins Bett und dann hörte sie etwas, ein Rascheln. Und dann macht sie die Kerze an, die Kerzen hatten sie gehabt. Und dann sieht sie eine Maus, wie die Maus zur Mitte des Zimmers läuft und ein Korn bringt und hinlegt. Und sie beobachtet die Maus geht wieder zurück und kommt wieder mit einem anderen Korn. Und so ging das die ganze Nacht. Die ganze Nacht hat die Maus Körner gebracht und mitten im Zimmer zu einer wunderbaren Pyramide aufgeschichtet. Und am Morgen konnte meine Oma dann diese, diesen Weizen nehmen, mahlen und eine Mehlsuppe daraus machen. Und so haben sie überlebt. Das war ein Wunder Gottes. Gott gebraucht in seiner Allmacht eine Maus. Ihr Lieben, Gott hat Mittel und Wege, wie er zu seinem Ziel kommt mit den Menschen. Manchmal gebraucht er starke Menschen, starke Nationen, aber er ist weder auf starke Menschen noch auf starke Nationen angewiesen. So, wir lesen in den Vers 15 nun von dem nächsten Angriff des Feindes, das uns mit folgenden zeichenhaften Worten beschrieben wird. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Mund der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen wurde. Und wir fragen uns, was ist das? Ja. Und die Antwort ist diese wieder. Es ist ein Zeichen, das biblisch interpretiert werden muss. So, wird in der Heiligen Schrift, wird in der Bibel irgendwo dieses Zeichen mit der Wasserflut gebraucht? Es wird. Und nicht nur einmal. Schauen wir einmal, was Daniel 9, 26 uns sagt. Übrigens, ich habe gestern vom Schlafengehen Daniel 7 gelesen. Und diese Erfahrung habt ihr auch gemacht. Ihr lest ein Kapitel. Und das habt ihr schon zum 10. Mal gelesen, zum x-ten Mal gelesen. Aber plötzlich geht euch ein Licht auf. Und ihr denkt, das habe ich vorher noch nie so gesehen. Wieso nicht? Ja, aber das ist es, was passiert, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Ja, plötzlich werden uns Dinge bewusst, die wir vorher nicht sehen. Und das hat eben auch mit dem geistlichen Wachstum zu tun und das ist gut so. Aber ich lese mit uns Daniel 9, 26. Bitte. Und hier wird prophetisch von der Zerstörung Jerusalems gesprochen, die um 70 nach Christus tatsächlich auch ereignet hat. Es wird gesagt, die Stadt, Jerusalem ist gemeint, aber samt dem Heiligtum, das ist der zweite Tempel, wird das Volk des zukünftigen Fürsten, und in diesem Fall war es der General Titus, der später dann Kaiser wurde, er wird es zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. So, die Stadt Jerusalem geht unter in der überströmenden Flut. Und dann wird weitergesprochen. Aber wir wissen das. Im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems, war da eine Überschwemmung? Natürlich nicht. Es gab keine Überschwemmung, die dafür verantwortlich war, dass Jerusalem zerstört worden ist. Dass hierbei in der Prophetie gebrauchtes Bild der überströmenden Flut ist der Hinweis auf die Invasion der römischen Armee. Diese Armee kam wie eine Wasserflut. Und wenn wir schauen, Jeremia 46, Vers 8, Jeremia 47, Vers 2, genau das gleiche Bild der Wasserwogen, der Wasserwellen wird gebraucht, um eine Invasion zu beschreiben oder zu illustrieren. Und in derselben Weise müssen wir auch das Zeichen in unserem Text dann auch interpretieren, weil die Bibel für uns das macht. Die Rede ist hier von einer großen Armee, die unter der Autorität des Antichristen eigentlich, der vom Satan besessen wird, gegen das von Gott übernatürlich gerettete Israel anrückt. Das Interessante ist, das Wort Mund in unserem Vers kann auch übersetzt werden aus dem Griechischen eloquentes Reden, also sehr geschicktes Reden. Und wenn wir wieder zu Daniel gehen, besonders Daniel 7, dann sehen wir, dass das genau das Kennzeichen ist des Antichristen, der schlussendlich in der Endzeit aufstehen wird. Er kann wunderbar reden oder er wird wunderbar reden können. Ja? Und mit seinem eloquenten Reden wird der Antichrist ja, eine Armee zusammensammeln gegen Israel. Und wir werden zu einem anderen Zeitpunkt mehr dazu sagen, zu dieser Invasion. Heute werde ich das nicht tun. Aber wir lesen weiter in unserem Text, was Gott sagt. Ja, und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund geschleudert hatte. Die meisten von uns sind mit der Geschichte des Alten Testaments vertraut, als bestimmte Leute sich gegen Mose erhoben haben. Ja, die Rebellion des Korah. Ja, 4. Mose 16 berichtet uns von dieser Rebellion. Und auch in dieser Geschichte lesen wir schlussendlich Folgendes. Wenn, Verse 30 und 32, 4. Mose 16, 30, 32, wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, sodass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, so es war etwas Neues, bis dahin noch nicht bekanntes oder so bekanntes, dass die Erde aufgeht oder aufgehen soll und nun die Rebellen verschlingen soll, sodass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich. So werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korah anhingen, und alle ihre Habe. Das, was wir in unserem Text hier in Römer 12 lesen, über diese natürliche, übernatürliche Bewahrung des Geflohenen oder des Volkes Israel, ist genau das, was sich schon einmal ereignet hat und was zu der Zeit als etwas Neues definiert worden ist. Das, was wir hier erleben, wird nichts Neues sein. Schon mal geschehen. Und möglicherweise wird diese riesige Armee des Antichristen, das gegen Israel anrückt, durch die Erdbeben, die während der letzten 3,5 Jahre stattfinden werden, auch vernichtet werden oder verschlungen werden, wie das Wort sagt. Und schließlich wird in Vers 17 von der perversen Einstellung des Feindes Gottes dem jüdischen Volk gegenüber gezeigt. Und wir lesen Folgendes. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihren Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Ich weiß nicht genau, aber möglicherweise, ist es so, dass mit diesen übrigen, von denen hier die Rede ist in Vers 17, die anderen Gläubigen an Messias gläubigen Juden gemeint sind, wie zum Beispiel die 144.000 Evangelisten aus dem Volk Israel, die besonders in dieser Zeit tätig sein werden. Es kann sein, dass der Feind Gottes gebrauchend den Antichrist eben gegen diese gläubige Juden vorgehen wird. Es steht geschrieben, sie werden deshalb verfolgt, weil sie die Gebote Gottes halten und aufgrund des Zeugnisses Jesu Christi. Aber wer auch immer mit diesen Übrigen ihres Samens gemeint ist, eins sehen wir ganz deutlich. Satans Hass gegen Juden. Nicht nur das. Satans Hass gegen Christen. Richtige Christen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die vom Heiligen Geist regeneriert worden sind und nun in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Das ist etwas Reales. Und deshalb wollen wir oder sollen wir uns gar nicht wundern, dass das gegenwärtige Weltsystem und besonders auch die UNO als ein Werkzeug dieses Systems, antichristlichen Systems, absolut antisemitisch ist. Ich sage immer United Nonsense. Und wenn wir Zeit uns nehmen und uns das mal anschauen, wie viele Resolutionen gegen Israel erlassen worden sind, das ist erstaunlich. Der Menschenrechtsrat wurde 2006 gegründet. Der Menschenrechtsrat der UNO wurde 2006 gegründet. Und seit dieser Zeit waren 2/3 aller Resolutionen dieses Menschenrechtsrates gegen Israel. Nun ja, wir haben noch Nordkorea, oder? Wir haben Iran. Diese Länder kennen keine Glaubensfreiheit im Gegensatz zu Israel. So, warum wird aber Israel immer und immer wieder von der UNO an den Pranger gestellt? Ihr Lieben, das hat zutiefst geistliche Gründe. Es ist eine geistliche Angelegenheit. Der Geist dieser Welt, der Fürst dieser Welt, der für diesen Geist zuständig ist, rebelliert gegen alles Göttliche. Aber, und das wissen wir, lesen die Heilige Schrift, Gott ist am Werk und er wird seine Pläne vollbringen. Und Israel ist ein sehr bedeutender Bestandteil dieses Gottesplans. Und deshalb schließe ich heute Morgen mit der folgenden Herausforderung an uns. Was immer Gott liebt, was immer Gott, unser himmlischer Vater, schätzt, das müssen wir auch lieben und schätzen als Kinder Gottes. Das erste ist natürlich sein Sohn Jesus Christus, der gekommen ist, der für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und das nächste ist aber das Volk der Juden. Ja? Im Besonderen das Volk der Juden, die ja unter seinen Fittichen, Gottes Fittichen stehen. Und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir uns diesem Volk gegenüber verhalten. Beten wir für die Juden. Wir wissen, dass gerade jetzt das ganze Land im Lockdown ist. Viele Familien sitzen zusammen, alle Familien sitzen zusammen. Sie feiern das Neue. Beten wir darum, dass sie erreicht werden durch Internet, Fernsehen, Radio. Und es existieren diese messianischen Fernsehsender und ein Rundfunksender besonders. Beten wir dafür, dass das Evangelium in die Häuser dieser jüdischen Menschen kommt. In Jerusalem, Tel Aviv, wo immer die Juden leben, in Israel. Beten wir dafür, dass noch manch einer, der das klare Evangelium hört und versteht, dass ihr Messias, auf den sie eigentlich warten, schon gekommen ist und dass es Jesus Christus ist. Und beten wir darum, dass sie sich im Buße Jesus Christus zuwenden. Ich schließe unsere Predigt heute Morgen mit dem Lesen eines Verses, Vers 6 aus Psalm 122. Es ist eine Herausforderung, auch an uns in besonderer Weise für Jerusalem zu beten. Und direkt, wenn wir das tun, wird uns eine Verheißung gegeben. Es wird gesagt, bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Haben wir gehört? Es ist das Wort Gottes an uns. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Und wann wird der Friede Jerusalems wirklich da sein, Realität sein? Nur wenn der Friedefürst hier ist. So, was beten wir, wenn wir für Jerusalem beten? Wir beten, Jesus, komm. Jesus, komm. Amen. Möge das Wort Gottes an uns segnen. Uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wenn wir dein Wort aufschlagen und es lesen, zeigt es uns doch eine ganz andere Realität, als wir die uns zum Teil von anderen Menschen aufgeladen wird. Und hilf uns, einfach nüchtern zu sein. Und diese Dinge um uns herum, die populär sind, modern sind, nicht unbedingt anzunehmen, weil sie sich gut anhören. Wir müssen alles im Lichte der Heiligen Schrift sehen. Und gerade unsere Einstellung als Christen dem Volk Gottes, und es ist, Israel ist ein Volk, Und du bist mit Israel noch nicht fertig. Das ist, was dein Wort uns sagt. Deshalb müssen wir auch die richtige Einstellung eben Israel gegenüber haben. Hilf uns, dass wir uns nicht versündigen, sondern dass wir treu dem gegenüber sind, was du uns zeigst in deinem Wort. Nicht umsonst, sagt der Psalmist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Es ist nicht mein Verstand, es ist nicht mein Gefühl, das mich in das Licht Gottes stellt, es ist dein Wort, das uns die Realität aufschließt, in der wir leben. Und diese Realität, die du uns zeigst, muss uns viel bedeutender werden als irgendetwas anderes. Wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen für den Segen, den du uns darreichst, durch das jüdische Volk. Wir danken dir für dein Wort. Wie bevorzugt sind wir, dass wir dein heiliges Wort in unseren Händen haben und es lesen dürfen und nicht nur das, es glauben dürfen, weil uns den Heiligen Geist gibt. Wir danken dir für den Messias, Jesus Christus, der nicht nur eine historische Person ist, sondern für uns der persönliche Heiland ist, dem wir unser Leben anvertraut haben. Oh, wir haben es so gut, lebend in deinem Licht, unser himmlischer Vater. Wir haben es so gut, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und was erwartet uns? Und das ist der dritte Segen, auf den du uns auch in deinem Wort hinweist, und das ist das Reich des Messias. Wie herrlich wird es sein, wenn einst Jesus kommt. Und heute beten wir darum, Herr Jesus, komme bald. Wie herrlich wird es sein, wenn Jesus, unser Herr, regieren wird von Jerusalem aus. Ach, wir können es kaum abwarten. Und deshalb beten wir für den Frieden Jerusalems. Komme bald, Herr Jesus, komme bald.